Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkei. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Hüseyin Bol. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholung der Sendereien Ruhmreiche türkische Sportler, Persönlichkeiten der türkischen Welt und Thema des Tages. Und nun die Nachrichten. Außenminister Hakan Fidan hat gesagt, Türkei stehe bezüglich der laufenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA in Kontakt mit den Parteien. Minister Fidan sagte, es gibt noch ein, zwei festgefahrene Punkte im Atomprogramm, aber ich bin zuversichtlich, dass diese überwunden werden können. Fidan, der seinen zweitägigen Besuch in Großbritannien beendete, beantwortete die Fragen türkischer Journalisten. Er erklärte, sein Besuch in Großbritannien sei produktiv gewesen und die Zusammenarbeit im strategischen Dialogbereich zwischen den beiden Ländern nehme zu. Fidan erinnerte daran, dass Türkei gestern das Rahmendokument für die strategische Partnerschaft zwischen Türkei und dem Vereinigten Königreich mit Großbritannien unterzeichnet habe und sagte, dies ist ein bedeutender Meilenstein in den Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern. Türkei und Großbritannien, beide NATO-Mitglieder, aber nicht Mitglieder der Europäischen Union, sind zwei große Länder, die sich mit ihren Bevölkerungen, ihrer Wirtschaft, ihren Kapazitäten und ihren Industrien hervorragend ergänzen werden. Türkei und Großbritannien spielten durch den strategischen Dialog in den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Handel, Verteidigungsindustrie, europäische Sicherheit und NATO-Beziehungen eine konstruktive Rolle. Er erwähnte, dass er während seines Besuchs Mitglieder des britischen Oberhauses und des Unterhauses getroffen habe. Hakan Fidan sprach auch über den Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran und erklärte, man stehe fast täglich mit den Konfliktparteien in Kontakt. Man begrüße die zweiwöchige Waffenruhe, diese reiche jedoch nicht für eine endgültige Einigung aus. Für eine endgültige Einigung wäre mehr Zeit nötig gewesen. Diese wurde Anfang letzter Woche verlängert. Ich glaube nun, dass bei den morgen wieder aufgenommenen Gesprächen ein oder zwei Punkte, insbesondere im Nuklearbereich, noch nicht geklärt sind und ich denke, diese können überwunden werden. Wir bemühen uns in dieser Hinsicht, den Parteien so viele positive Beiträge und Vorschläge wie möglich zu unterbreiten. Fidan betonte, dass mit einer Lösung der Straße von Hormus eine Lösung des Problems möglich sei. Der Iran hat den Großteil seiner Raketenkapazitäten während des Krieges mit den USA und Israel nicht verwendet. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums gab an, dass während des 40-tägigen Krieges mit den USA und Israel nur ein Teil des Arsenals eingesetzt worden sei. Teheran behauptete, seine Streitkräfte hätten während der gesamten Kämpfe die Lufthoheit bewahrt. Offizielle Stellen betonten, der Iran verfüge weiterhin über bedeutende militärische Kapazitäten. Diese Äußerungen erfolgen inmitten anhaltender Spannungen trotz einer brüchigen Waffenruhe. Der Leiter der Kommunikationsabteilung des iranischen Parlaments hat Berichte israelischer Medien zurückgewiesen, wonach Parlamentspräsident Mohammed Bagar Kalibaf von seinem Posten als Leiter des Verhandlungsteams mit den USA zurückgetreten sei. Laut der iranischen Nachrichtenagentur IRNA erklärte Imam Shamsai, Leiter des Zentrums für Kommunikation, Medien und Kultur des Parlaments, die Behauptungen der israelischen Presse über Kalifats Rücktritt von der Leitung des iranischen Verhandlungsteams sei unbegründet. Shamsai betonte, Kalibaf sei von keinem seiner Ämter zurückgetreten und setze seine Arbeit mit großem Engagement fort. Es sei keine neue Verhandlungsrunde geplant, weder mit ihm noch mit einem anderen Mitglied der iranischen Delegation an der Spitze. Shamsay erklärte, die Behauptungen dienen lediglich dazu, die Öffentlichkeit irrezuführen und zu verwirren. Der israelische Fernsehsender Kanal 12 berichtete, dass Kalibaf aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit den Revolutionsgarden von seinem Posten als Leiter des Verhandlungsteams mit den USA zurückgetreten sei. Der iranische Parlamentspräsident Kalibaf, ehemaliger Kommandeur der Luftstreitkräfte der Revolutionsgarden, gilt als eine der engsten Verbindungen zu diesen. Obwohl der Iran erklärt hat, unter den gegenwärtigen Umständen keine Gespräche mit den USA zu führen, gab die US-Regierung bekannt, dass Gespräche mit dem Iran in Islamabad, der Hauptstadt Pakistans, stattfinden würden und dass Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, sowie der Sonderbeauftragte Steve Witkoff daran teilnehmen würden. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und sein Berater Jared Kushner reisen zu Gesprächen mit iranischen Vertretern nach Pakistan. Das Treffen folgt auf erneute diplomatische Bemühungen um ein mögliches Abkommen. Washington erklärte, die Gespräche würden von Pakistan vermittelt, das eine Schlüsselrolle in den Verhandlungen spiele. Berichten zufolge hatte der Iran das Treffen nach Anrufen von US-Präsident Donald Trump beantragt.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Die iranischen Revolutionsgarden haben die Beschlagnahmung des Schiffes Epaminondas bekannt gegeben. Das Schiff steht im Verdacht, häufig in die USA zu fahren und Verbindungen zum US-Militär zu haben. Laut der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Mehr gaben die Revolutionsgarden die Beschlagnahmung des Schiffes bekannt. Untersuchungen ergaben, dass die Epaminondas in den vergangenen 6 Monaten häufig US-Häfen angelaufen hat und möglicherweise Verbindungen zum US-Militär habe. Das Schiff wurde von den Revolutionsgarden beschlagnahmt, nachdem es Warnungen ignoriert hatte. Israel hat im Rahmen eines umfassenderen Umsiedlungsplans 240 Mitglieder der Bnei Menashe-Gemeinschaft aus Indien nach Israel gebracht. Ziel dieser Maßnahme ist es, bis 2030 rund 6.000 Menschen umzusiedeln, um die Ausbreitung illegaler Siedlungen zu unterstützen. Weitere Gruppen werden in den kommenden Wochen erwartet. Die Maßnahme stieß im Zusammenhang mit der langfristigen Siedlungspolitik auf Kritik. Bei israelischen Luftangriffen im Südlibanon sind gestern 6 Menschen getötet und 2 weitere verletzt worden. Trotz der am 17. April in Kraft getretenen Waffenruhe setzte die israelische Armee ihre Angriffe auf den Südlibanon fort. In einer schriftlichen Erklärung des libanesischen Gesundheitsministeriums hieß es, dass gestern bei den israelischen Luftangriffen im Süden von Hujairtal 2 Personen in der Ortschaft Sarifa und in der Ortschaft Yatir jeweils 1 Person, in der Ortschaft Tulin 2 Menschen getötet wurden. In der Erklärung wurde außerdem erwähnt, in den Ortschaften Yatir und Kirbit Silm jeweils 1 Person verletzt wurde. Die israelische Armee hatte am 2. März mit intensiven Luftangriffen auf den Libanon begonnen und zahlreiche Städte im Süden des Landes besetzt. Die libanesische Regierung gab bekannt, dass die Zahl der Vertriebenen in diesem Zeitraum 1.162.000 überstieg. US-Präsident Donald Trump hatte bekannt gegeben, dass die am 17. April in Kraft getretene 10-tägige vorübergehende Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel um weitere 3 Wochen verlängert worden sei. Syrien hat Amjad Youssef, den Hauptverdächtigen des Massakers von Tadamon im Jahr 2013, festgenommen. Nach Angaben der Behörden sei er bei einer Sicherheitsoperation in der Provinz Hama gefasst worden. Bei dem Massaker in 2013 waren mindestens 288 Zivilisten getötet worden. Es zählt zu den brutalsten Verbrechen, die mit dem gestürzten Baath-Regime von Bashar al-Assad in Verbindung gebracht werden. Ein Video zeigt, wie der syrische Innenminister Youssef wegen der Morde zur Rede stellt. Offizielle Stellen bezeichneten ihn als Hauptverantwortlichen für die Massenhinrichtungen. Und zuletzt eine Meldung vom Sport, meine Damen und Herren. Die Formel 1 kehrt in 2027 zurück nach Türkei. Der Istanbul Park wird im Rahmen eines 5-Jahres-Vertrags wieder in den Rennkalender aufgenommen. Der große Preis von Türkei wird zum 10. Mal auf dieser Strecke stattfinden und damit eine der beliebtesten, modernsten, modernen Rennstrecken wieder aufleben lassen. Die Strecke war bereits von 2005 bis 2011 Austragungsort von Rennen, mit einer kurzen Rückkehr während der Pandemie in den Jahren 2020 und 2021. Präsident Recep Tayyip Erdoğan erklärte, die Strecke werde spannende und hochkarätige Rennen bieten und die Rolle von Türkei im globalen Motorsport stärken. Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Ruhmreiche türkische Sportler.
Heute erzählen wir Ihnen von einem außergewöhnlichen Sportler und dem Stolz der Nation des türkischen Ringens, vom Helden einer einzigartigen Reise von den Matten bis zur olympischen Spitze. Mit einer olympischen Goldmedaille, 2 olympischen Bronzemedaillen, 3 Weltmeistertiteln und 11 Europameisterschaften hat Tahakkül seinen Platz nicht nur in Türkei, sondern auch in der Geschichte des Weltrings als einer der größten Namen gesichert. Lassen Sie uns gemeinsam dieser großen Geschichte lauschen. Tahakkül wurde am 22. November 1990 in Sivas geboren. Sein Weg zum Ringen war kein Zufall. Sowohl sein Vater als auch sein älterer Bruder betrieben diesen traditionsreichen Sport. Im Jahr 2003, also im Alter von nur 12 Jahren, betrat er die Ringermatte und folgte den Spuren seines Vaters und Bruders. Den alten Sport Anatoliens trug er von klein auf im Herzen. Akgül absolvierte die Fakultät für körperliche Erziehung und Sport der Karamanoğlu Mehmet Bey Universität und später seinen Master an der Sivas Cumhuriyet Universität. Diese Doppelrolle als Sportler und Akademiker wurde ein starker Teil seiner gesellschaftlichen Rolle. Tahakküls erster großer internationaler Schritt kam 2012. Bei den Europameisterschaften im Ringen in Belgrad wurde der junge Athlet in der Gewichtsklasse bis 120 Kilogramm im Freistil Europameister. Im selben Jahr gewann er auch bei dem 40. Yaşar-Do internationalen Turnier in Istanbul die Goldmedaille. Diese Erfolge kündigten seine vielversprechende Karriere an. 2013 verteidigte Akgül in Tiflis seinen Europameistertitel und gewann im selben Jahr bei der Weltmeisterschaft in Budapest die Bronzemedaille. Diese Bronze war sein erstes großes internationales Zeichen, dass er zu den besten Ringern der Welt gehört. Das Jahr 2014 war für Tahakkül ein echter Wendepunkt. In der Gewichtsklasse bis 125 Kilogramm im Freistil wurde er Weltmeister und im selben Jahr wählte ihn der türkische Ringerverband zum Ringer des Jahres. 2015 verteidigte er seinen Titel und trug damit 2 Jahre in Folge die Weltkrone. Sein dritter Weltmeistertitel kam 2022 in Belgrad. Nach dieser Leistung ernannte ihn die Weltringerföderation zum Freistilringer des Jahres 2022. Auch bei der Europameisterschaft gewann er in diesem Jahr die Goldmedaille. 2022 schrieb Akgül damit eines der glänzendsten Kapitel seiner Karriere. Die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro waren der Höhepunkt von Tahakküls Karriere. Im Finale der Gewichtsklasse bis 125 Kilogramm im Freistil besiegte er den starken Iraner Komel Ghasemi und gewann die olympische Goldmedaille. Dieser Sieg, der in Türkei mit großer Begeisterung gefeiert wurde, machte Akgül sofort zu einem nationalen Helden. Das Gold in der schwersten Kategorie der türkischen Ringergeschichte nimmt einen besonderen Platz im türkischen Sport ein. Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio kehrte Akgül nach einer langen Verletzungspause auf die Matte zurück und gewann die Bronzemedaille. Dieser Erfolg war hart erkämpft. Nach etwa 1,5 Jahren Verletzungspause nahm er direkt an der Europameisterschaft teil und wurde Meister. Die Medaille in Tokio war der Lohn für diese Entschlossenheit. Die Olympischen Spiele 2024 in Paris waren sowohl ein Sieg als auch ein emotionaler Abschied für Taha Akgül. In der ersten Runde besiegte er seinen puerto-ricanischen Gegner mit 10:0 technischer Überlegenheit, im Viertelfinale seinen ungarischen Gegner mit 8:0 und zog ins Halbfinale ein. Im Halbfinale unterlag er dem Iraner Amir Hossein Zadeh nach einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung mit 2:1, besiegte aber im Kampf um Platz 3 den Kirgisen Ayal Lazarev mit 7:0 und gewann seine dritte olympische Medaille. Nach dem Kampf legte er seine Schuhe auf die Matte und erklärte seinen Rücktritt. Vom Publikum in der Halle bekam er stehende Ovationen. Taha Akgül dominierte die Europameisterschaften wie kein anderer. In den Jahren 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 und 2024 wurde er insgesamt 11-mal Europameister, ein Rekord in der Ringergeschichte. Besonders die Finalkämpfe gegen den Georgier Genar Petriashvili waren unvergesslich. Seine technischen Fähigkeiten und mentale Stärke wurden von der gesamten Ringergemeinschaft bewundert. Taha Akgüls Geschichte erinnert uns vor allem an die Kraft der Wurzeln. Von Sivas aus in die Welt gezogen, folgte ein Junge den Spuren seines Vaters und Bruders und besiegte Ringer aus dutzenden Ländern, um einer der größten Schwergewichtsringer der Geschichte zu werden. Mit einer olympischen Goldmedaille, 2 olympischen Bronzemedaillen, 3 Weltmeistertiteln und 11 Europameistertiteln hinterlässt er ein dauerhaftes Vermächtnis. Nach dem Verlassen der Matte in Paris ist Taha Akgül nun Präsident des türkischen Ringerverbandes und leitet junge Sportler an. Wir ehren ihn mit Respekt, Dankbarkeit und Liebe. Auf Wiederhören.
Ruhmreiche türkische Sportler.
Gözyaşlarım durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha. Senede bir, bir gün daha. Olmadı, olmadı. Önlerime duvarlar örseler kara sevda. Her gün öldürseler kör bıçağım. Kimseleri kesemem. Beni yine, beni yine seninle bileseler. Gözlerimi kor demirle delseler. Üzerimi topraklarla örtseler. Saplı durur rengi gözlerinin. Sana kayar, sana kaçar yine deli. Aklım beni bir gün artı bir gün daha bir gün artı her gün daha. Bir gün aktı gözyaşlarım durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha, senede bir, bir gün daha. Olmadı, olmadı önlerime, duvarlar örseler kara sevdan, her gün öldürseler kör bıçağım, kimseleri kesemem. Beni yine, beni yine seninle bileseler, gözlerimi kor demirle delseler, üzerimi topraklarla örtseler, saplı durur rengi gözlerimin, sana kayar, sana kaçar yine deli aklım benim. Duvarlar örseler kara sevdan, her gün öldürseler kör bıçağım, kimseleri kesemem. Beni yine, beni yine teninle bileseler, gözlerimi kor demirle delseler, üzerimi topraklarla örtseler, saplı durur rengi gözlerinin, sana kayar, sana kaçar yine deli aklım benim.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema Der Mann, der mit der Feder Wache hielt, Katip Celebi. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Er ist ein osmanischer Gelehrter, Mustafa, Sohn des Abdullah, geboren in Istanbul.
Seinen eigenen Worten zufolge gehörte er der hanafitischen Rechtsschule an und ist von einem ichrakischen Denkstil geprägt. Das heißt, er spricht aus einer Linie heraus, die sowohl dem islamischen Recht verpflichtet ist, als auch Raum für Vernunft und Denken lässt. Eine so klare Selbstverortung ist auch heute ein wertvoller Kompass für alle, die sich fragen, wie können wir die Welt lesen, ohne zu vergessen, wer wir sind. Heute stellen sich viele Menschen unter einem Gelehrten lediglich jemanden vor, der in einer Medresse-Ecke sitzt. Der Weg von Katib Çelebi war jedoch ein anderer. Er war ein Mann, der neben der Feder auch Feldzüge erlebt hat. Schon in jungen Jahren wurde er im Rechnungswesen Anatoliens ausgebildet. Danach folgten Jahre von Kriegen und Belagerungen, die Belagerung von Erzurum, der Feldzug nach Bagdad, die Beerdigung seines Vaters in Mosul, das Verweilen in Diyarbakır und das erneute Festhalten an staatlichen Aufgaben. Später nahm er in der Zeit von Murat IV. Am Revan-Feldzug teil. Über Aleppo gelangte er nach Hijaz und erfüllte die Pilgerpflicht. Ein Teil seines Lebens spielte sich buchstäblich an den Grenzen des Staates ab. Doch es gibt noch eine andere Front, die ebenso wichtig ist wie Kanonen und Gewehre, Schule und Bibliothek. Katib Çelebi betrachtete diesen Ort als eine Wache fürs Vaterland. Zudem war das Buch in jener Zeit das, was heute die Technologie ist, teuer, schwer zugänglich und nur mit Mühe zu erlangen. Katib Çelebi investierte einen erheblichen Teil seines Erbes in Bücher. Er durchstreifte Antiquariate, notierte die Namen der Werke, die er sah, und verbrachte die Nächte bei Kerzenlicht. Das ist die einfachste Definition dessen, was wir nationale Wissenschaft nennen. Auf Komfort zu verzichten, um an das benötigte Wissen zu gelangen. Die Größe von Katib Çelebi liegt nicht nur in der Menge seiner Schriften, sondern darin, dass sein Anliegen das Wohl des Landes war. Das 17. Jahrhundert war eine Zeit langer Kriege, innerer Unruhen und wachsender administrativer Schwächen. Während die Last des Staates zunahm, gingen die Einnahmen zurück und die Ordnung begann zu erodieren. Daher ist sein Werk Düsturul Amel nicht bloß eine alte Abhandlung, sondern eine Warnung an Staatsmänner, Bürokraten, Verwalter und sogar an gewöhnliche Bürger. Das Grundgerüst des Werkes ist klar, der Zustand der Bevölkerung, der Zustand des Militärs, der Zustand der Staatskasse. Mit anderen Worten, das Rückgrat des Volkes, die Disziplin der Armee und die finanzielle Stabilität des Staates. Wenn eines davon ins Wanken gerät, geraten auch die anderen ins Straucheln. Das, was wir heute nationale Einheit nennen, besteht genau darin, dass diese drei Säulen gemeinsam stabil bleiben. Noch wichtiger ist, Katib Çelebi schrieb diesen Text nicht, um gut dazustehen, sondern um zu zeigen, wie man Dinge verbessern kann. Manchmal betont er, dass die Lösung in der Rückkehr zu alten Gesetzen und dem Gerechtigkeitsgedanken liegt. Manchmal hebt er die Bedeutung der Wissenschaft hervor. Das heißt, er vereint sowohl ein Gefühl für Tradition als auch Vertrauen in die leitende Kraft von Vernunft und Wissen. Dieses empfindliche Gleichgewicht ist eine der stärksten Adern der türkischen Staatstradition. Durch Gerechtigkeit erhalten, durch Wissen erhöhen. Was eine Nation stark macht, ist nicht nur die Grenzlinie, sondern die Fähigkeit, auch das Jenseits der Grenze zu verstehen. Auch hier setzt Katib Çelebi ein Beispiel. Sein Werk Keşfü's Sünun ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit und eine gewaltige Referenzquelle, die tausende Werke und Autoren zusammenführt. In manchen Quellen wird betont, dass darin etwa 14.500 Werktitel erwähnt werden und zudem zahlreiche Autoren und Dichter verzeichnet sind. Das ist eine Arbeit der Ordnung des Wissens, eine Arbeit zur Strukturierung des Gedächtnisses einer Nation. Andererseits ist Cihan Nümer nicht nur ein Geografiebuch, sondern eine Anleitung zum Verständnis der Welt, die dem Staat in die Hand gegeben wurde. Während Katib Çelebi geografische Texte untersucht, erkennt er, dass der Westen in diesem Bereich weiter fortgeschritten ist, während Werke der islamischen Welt Mängel und Unklarheiten aufweisen. Er möchte diese Lücke schließen. Deshalb wendet er sich teilweise westlichen Quellen zu, nutzt Werke wie Atlas Minor und lässt Übersetzungen anfertigen. Seine Absicht ist dabei nicht Nachahmung, sondern das notwendige Wissen für das eigene Land zu gewinnen. Denn wer keine Geografie kennt, versteht auch Politik, Handel und Verteidigung nur unvollständig. Deshalb ist seine Hinwendung zur Geographie auch für die türkische Welt bedeutsam. Eine Nation mit weitem Horizont kennt ihre Brüder, erkennt ihre Feinde, versteht Lobbystrukturen und liest Karten. Katip Celebi hat noch eine weitere Seite. Er verteidigt das Maß gegen Fanatismus. In seinem Werk Misanül Hak greift er die harten Debatten seiner Zeit auf, doch sein Ziel ist nicht Streit, sondern die Blindheit zu stoppen, die die Gesellschaft von innen zersetzt. Toleranz gegenüber anderen Meinungen, Abstand zu Aberglauben, Respekt vor der Wissenschaft. Diese Linie ist seit Jahrhunderten eine Voraussetzung für das Fortbestehen der türkisch-islamischen Welt. Mit Glauben geht man voran, mit Vernunft findet man den Weg. Und dieser Mann stirbt auf dem Höhepunkt seiner Produktivität eines Morgens beim Kaffeetrinken, ganz plötzlich. Das Datum ist der 6. Oktober 1657. Sein Grab befindet sich in der Nähe der Zeyrek-Moschee. Ein Leben endet, doch sein Vermächtnis bleibt. Ein Geist, der den Verfall des Staates analysiert, ein Horizont, der das Wissen über die Welt schätzt und ein Wille, der das Buch nicht als Luxus, sondern als Notwendigkeit betrachtet. Die türkische Welt besteht nicht nur darin, auf der Karte nebeneinander zu stehen, sie bedeutet, sich im Gedächtnis, in der Sprache, in der Kultur und in der Wissenschaft gegenseitig zu kennen. Katip Celebi ist der Name dieses großen Weges. Der Mann, der mit der Feder Wache hielt. Sie hörten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Kahretsin, sana kızmıyorum, sana son sözüm. Sen beni ömründe bir an sevseydin, benden sana derd olmaz bunu bil. Nasıl günlerin pembe dinleri var, senin gülden bedenin var bunu bil. Verdiğin en mükemmel aşk ızdırak, boş yere etme şikayet tutarak. Bir kere insan yerine koy aşkımı, sevdim anlatamadım. Sana değmez bu sitemler, sana değmez. Kalbime bir hançer sapla, vur gitsin. Beni aldatsın, bunu bile bile kahretsin. Sana kızmıyorum, sana son sözüm, unut gitsin. Sana değmez bu sitemler, sana değmez. Kalbime bir hançer sapla, vur gitsin. Beni aldatsın, bunu bile bile kahretsin. Sana kızmıyorum, sana son sözüm, unut gitsin.
Sana değmez bu sitemler, sana değmez. Kalbime bir hançer sapla, vur gitsin. Beni aldattın, bunu bile bile kahrettin. Sana kızmıyorum, sana son sözüm, unut gitsin.
Sana değmez bu sitemler, sana değmez. Kalbime bir hançer sapla, vur gitsin.
Hallo liebe Zuhörer, heute sprechen wir über ein lebenswichtiges Thema. Wege zur Verringerung des Krebsrisikos. Betrachtet man weltweit die Todesursachen, steht Krebs nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen an zweiter Stelle. Jedes Jahr verlieren Tausende von Menschen ihr Leben aufgrund dieser Krankheiten. Zudem verschlechtert sich das Bild zusehends. Die Zahl der Krebserkrankungen steigt von Jahr zu Jahr. Internationale Studien deuten darauf hin, dass dieser Anstieg anhalten wird. Aktuellen Daten zufolge wird erwartet, dass bis zum Jahr 2050 weltweit mehr als 30 Millionen neue Krebsfälle auftreten und die Zahl derer, die an Krebs sterben, 18 Millionen überschreiten wird. In Türkei ist die Situation nicht viel anders. In unserem Land ist jeder fünfte Todesfall auf Krebs zurückzuführen. Obwohl durch Fortschritte in der Medizin bedeutende Erfolge in der Krebsbehandlung erzielt wurden, liegt laut Experten der eigentliche kritische Punkt darin, gar nicht zuerst zu erkranken. Mit anderen Worten, potenzielle Risiken, die die Krankheit verursachen können, zu meiden. Worauf muss man also achten, um sich vor Krebs zu schützen? Der Spezialist für innere Medizin, medizinische Onkologie und Tumorimmunologie der Cerrahpaşa Medizinischen Fakultät, Professor Dr. Nebi Serkan Demirci hat die wichtigsten Fragen beantwortet. Verzicht auf Zigaretten und Alkohol. Professor Dr. Demirci betont, dass etwa ein Drittel aller Krebserkrankungen auf vermeidbare Ursachen zurückzuführen ist und beginnt seine Ausführungen mit Tabakprodukten. Diese zu meiden bedeutet allein schon, viele Krebsarten zu vermeiden. Zigaretten und Tabakprodukte verursachen nicht nur Lungenkrebs. Da Lungenkrebs die häufigste Ursache und die am häufigsten auftretende Krebsart ist, steht er meist im Vordergrund. Tatsächlich sind Zigaretten und Tabakprodukte jedoch die Ursache für viele verschiedene Krebsarten. Professor Dr. Demirci weist darauf hin, dass auch Fettleibigkeit und ein bewegungsarmer Lebensstil das Krebsrisiko erheblich erhöhen. Deshalb ist eine gesunde Ernährung notwendig. Man muss sich körperlich betätigen. Mit körperlicher Aktivität meine ich nicht nur das Herumlaufen im Haus oder gemütliches Spazierengehen. Man sollte an 3 Tagen der Woche 20 bis 40 Minuten lang stramm gehen, walking, und sich bewegen. Auch der Alkoholkonsum gehört zu den Hauptfaktoren, die das Krebsrisiko erhöhen. Professor Dr. Demich erinnert hierbei an die Daten der Weltgesundheitsorganisation WHO. Übermäßiger Alkoholkonsum ist die Ursache für viele Krankheiten, allen von Brust-, Leber- und Darmkrebs. Vorsicht bei verarbeiteten Lebensmitteln. Professor Dr. Demich macht darauf aufmerksam, dass auch verarbeitete Lebensmittel das Krebsrisiko steigern und warnt eindringlich: Verarbeitete Fleischprodukte wie Knoblauchwurst, also Sucuk, Salami oder Würstchen werden von der Weltgesundheitsorganisation ebenfalls als Hauptkarzinogene eingestuft. Denn diese verarbeiteten Lebensmittel erhöhen das Krebsrisiko im gesamten Verdauungstrakt, insbesondere in der Speiseröhre und im Magen, erheblich. Zudem erinnert Professor Dr. Demich daran, dass Sonnenstrahlen besonders in den Sommermonaten ein Risiko für Hauptkrebs darstellen. Er betont, dass eine lang anhaltende Exposition zu den Zeiten vermieden werden sollte, in denen die Sonne direkt strahlt. Früherkennung rettet Leben. Neben den Maßnahmen im täglichen Leben seien regelmäßige Kontrolluntersuchungen im Kampf gegen die Krankheit von großer Bedeutung. Professor Dr. Demich erklärt, dass insbesondere Personen in Risikogruppen ihre Versorgeuntersuchungen nicht vernachlässigen sollten. Er weist darauf hin, dass in Türkei Screening-Programme für Brust-, Dickdarm- und Gebärmutterhalskrebs weit verbreitet sind. Zentren für Krebsfrüherkennung, Screening und Ausbildung, kurz Ketten, gibt es in unserem Land in fast jedem Bezirk. Dort sollte man sich melden. Durch diese Screenings kann Krebs in einem viel früheren Stadium entdeckt werden. Der Slogan Früherkennung rettet Leben ist absolut wahr. Denn das Überleben unserer Patienten hängt von dem Stadium der Erkrankung ab, in dem wir sie zum ersten Mal sehen. Doch wer sollte sich in welchen Abständen auf welche Krebsarten untersuchen lassen? Die Antwort von Professor Dr. Demich ist eine ernsthafte Warnung für alle. Frauen über 40 sollten jedes oder alle 2 Jahre eine Mammographie durchführen lassen. Die Mammographie ist in der medizinischen Praxis der wichtigste Screening-Test zur Früherkennung, der die krebsbedingte Sterblichkeit senkt. Ebenso ist das Screening auf Gebärmutterhalskrebs durch den Besuch beim Frauenarzt möglich. Für Dickdarmkrebs reicht nach dem 50. Lebensjahr alle 10 Jahre eine Kolonoskopie, Darmspiegelung, also die Untersuchung des gesamten Dickdarms, oder alle 5 Jahre eine Untersuchung bis zum Sigmoidkolon, den ersten Abschnitten des Dickdarms. In dieser Altersgruppe kann auch regelmäßig nach verborgenem Blut im Stuhl gesucht werden. Höhere Heilungschancen im Frühstadium. Professor Dr. Demich erklärt, dass es in der Krebswarnung besonders in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte gegeben hat und die Erfolgsraten im Frühstadium stark gestiegen sind. Während im Jahr 2010 bei fortgeschrittenem Lungenkrebs nur 4% der Patienten nach 5 Jahren noch am Leben waren, ist diese Rate heute durch Immuntherapien bei einer bestimmten Patientengruppe auf 30 bis 35 gestiegen. Das heißt, jeder dritte Patient kann länger als 5 Jahre leben. Pflanzliche Produkte können die Therapie negativ beeinflussen. Die Krebswarnung ist ein langer und schwieriger Prozess. In dieser Zeit greifen manche Patienten zu pflanzlichen Produkten. Doch entgegen der allgemeinen Annahme kann dies dem Behandlungsprozess schaden. Professor Dr. Demich erklärt dies wie folgt: Viele unserer Patienten mit einer Krebsdiagnose wenden sich in guter Absicht pflanzlichen Produkten zu. Aber nicht alles, was natürlich ist, ist auch gesundheitsfördernd. Das beste Beispiel ist Wasser. Wenn man die Wassermenge extrem erhöht, kann sie einen Menschen durch eine Wasservergiftung töten. Nur weil etwas natürlich ist, bedeutet das also nicht automatisch, dass es der menschlichen Gesundheit nützt. Professor Dr. Demich betont, dass es keine starken wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, dass pflanzliche Produkte Krebs heilen. Einige Produkte könnten lediglich spannungsbedingte Nebenwirkungen lindern. Das eigentliche Risiko entsteht jedoch, wenn diese Produkte ohne Rücksprache mit dem Arzt verwendet werden. Wenn es den Lebenskomfort unserer Patienten erhöht, unterstützen wir jedes Produkt, das den Patienten nützen kann. Vorausgesetzt jedoch, es ist sicher und wissenschaftlich fundiert. Unkontrolliert angewendete pflanzliche Produkte können schwere Nebenwirkungen verursachen und den Behandlungsprozess negativ beeinflussen, so Demische abschließen. Sie können verhindern, dass wir die Medikamente einsetzen, die wir normalerweise verwenden müssen. Zudem können einige pflanzliche Produkte das Immunsystem unterdrücken. Dabei setzen wir in unseren aktuellen Behandlungen Immuntherapien ein. Immuntherapien sind Medikamente, die das Immunsystem stärken und es uns ermöglichen, gegen die Krebszellen zu kämpfen. Wenn man gleichzeitig mit pflanzlichen Produkten das Immunsystem unterdrückt, verringert sich leider die Wirksamkeit dieser Medikamente. Es gibt Wege, sich vor Krebs zu schützen, und diese Wege sind sehr klar. Ein gesunder Lebensstil, regelmäßige Kontrollen und bewusstes Handeln retten Leben. Vergessen Sie nicht, Früherkennung ist alles. Bis wir uns in einer anderen Sendung wiedersehen, bleiben Sie gesund.
Mutlusun benim. mutlu son demek. Gel, gel, el elleri cennet kokan yarim, hiç geçmedi seni seven.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the Voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зари и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
Да, да, Турция ғаг радио да.
Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
Овода Туркия Уни радиосы.
Аич радио Воча Туркия.
Говорит голос Туркия.
Эфирда Туркия овоза.
Гитлеяр Туркияның пети радиосы.
Е садай Туркия.
Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
Эдо и фонетис Туркия.
Oldi Radio Glas Türkiye.
Jeder Radio Amuriyet Türkiye.
İni adalah Radio Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este es Radio Voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radio des.
Zboru wa glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Ovoz Radio.
It Türkiye hangia radio ya?
Oldu Radyo Glas Türkiye.
Türkiye Önü Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Hussein Boll moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören. Thank you.
Gitle Yer, Türkiye'nin ses radyosu. Gitle Yer, Türkiye'nin ses radyosu.